Herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und heute setzen wir unseren Marsch durch die deutsche Frauenbewegung fort. Ja, ich sage einen schönen guten Morgen. Bei mir ist es nämlich 9.14 Uhr exakt und es sind draußen schon gefühlte 34 Grad, was sich hier in dem Büro auch ein bisschen bemerkbar macht, wo ich sitze. Falls es also heute auf der Aufnahme ein bisschen mehr hallt oder man das ein oder andere Auto im Hintergrund vorbeifahren hört, seht's mir nach. Ich habe nämlich das Fenster ein kleines bisschen offen gelassen und auch die Schallschluckwände, in die ich mich normalerweise immer einigle zum Aufnehmen, ein bisschen lockerer aufgestellt, damit hier ein kleiner Luftzug durchströmen kann. Ja, beginnen möchte ich diese Folge zunächst mit einem großen, dicken Dankeschön. Und zwar diesmal an Jasmin vom Herstory Podcast. Jasmin ist nämlich, das wisst ihr vielleicht, für den Deutschen Podcastpreis nominiert gewesen. Der wurde letzte Woche in Berlin verliehen und Laura von Frau Abgeordnete und meine Wenigkeit hatten die große Ehre, Jasmin dabei begleiten zu dürfen. Es war ein ganz, ganz toller Abend mit vielen tollen PodcasterInnen. Den Preis für den besten Independent-Podcast hat zwar diesmal noch jemand anders bekommen, aber trotzdem möchte ich Jasmin an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes Dankeschön sagen für die Sichtbarkeit, die du Frauengeschichte alle zwei Wochen in deinem Podcast Herstory gibst. Du machst einen wirklich zauberhaften Mix aus thematischer Breite und inhaltlicher Tiefe zu diesem Podcast und zu dieser Nominierung. Deshalb ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und ja, ich bin stolz drauf, dass ich am letzten Donnerstag als Teil des Team Herstory Pods für dich mitjubeln durfte. So, und nach dieser kleinen Laudatio kommen wir dann jetzt zu unserem Thema. Angekündigt habe ich ja eine Fortsetzung unseres Marschs durch die deutsche Frauenbewegung. Mittlerweile doch mehreren Monaten hat es ja hier eine Folge gegeben über die deutsche, hauptsächlich bürgerliche Frauenbewegung von den Anfängen bis 1899. Angefangen haben wir mit den ersten Emanzipationsbewegungen der bürgerlichen Gesellschaft, was überhaupt den Weg für eine Frauenbewegung im modernen Sinne ebnen konnte. Weiter ging es dann mit der Revolution von 1848 und den ersten Frauenrechtlerinnen in unserem modernen Sinn, die in der Zeit das Wort und die Feder ergriffen. Namen wie Luise Dittmer, Luise Otto Peters, Mathilde Franziska Anneke wären da zu nennen. Dann kam die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins 1865, mit der die organisierte Frauenbewegung in Deutschland richtig an Fahrt aufnahm. Das heißt, das Vereinswesen anfing zu wachsen und die Bewegung nicht mehr oder weniger nur auf Initiativen von Einzelpersonen beruhte. Wir sprachen über Persönlichkeiten wie Hedwig Dohm, Minna Kauer, Helene Lange, da sind wir dann schon in den 1880er Jahren. Und darüber, dass mit der Ausdifferenzierung der Vereinslandschaft dann auch eine politische Ausdifferenzierung in der Frauenbewegung kam, insbesondere in die sogenannten Radikalen und Gemäßigten. Was ein bisschen zu kurz in der Folge kam, war die proletarische und sozialistische Frauenbewegung. Das nur vorab, das wird dieses Mal auch wieder so sein, weil mein Forschungsschwerpunkt nun mal auf bürgerlichen Frauen liegt. Aber so viel sei schon mal vorab gesagt, ich bin an einer Lösung dran für euch, dass irgendwann auch mal die Proletarierinnen, Sozialistinnen um Clara Zetkin, Luise Zietz, Lilli Braun, Ottilie Bader und wie sie alle hießen, zu ihrem Recht kommen. In der Zwischenzeit möchte ich euch gern auf den wunderbaren Podcast der eben schon genannten Kollegin Laura alias Frau Abgeordnete verweisen, die ihren Schwerpunkt auf sozialdemokratische Frauen legt. Zu Luise Zietz und Pauline Stägemann hat sie auch schon eigene Folgen veröffentlicht. Und hört da gerne mal rein. Sowas finde ich besonders wichtig und auch lohnenswert, weil es mal das Spektrum in der proletarischen Frauenbewegung ein bisschen aufmacht, von dem starken Fokus auf die Person Clara Zetkin, auf die sich ja sehr stark alles verengt und konzentriert. Ja, aber wie gesagt, an einer vernünftigen Würdigung auch der proletarischen Frauenbewegung hier in diesem Podcast wird schon hart gearbeitet und so ganz ignorieren tun wir sie in dieser Folge natürlich auch nicht. So, stehen geblieben waren wir beim letzten Mal 1899. 1899 ist eigentlich ein Jahr in der Frauenbewegung, über das man ein eigenes Buch schreiben könnte. Da war unglaublich viel los in Sachen Ausdifferenzierung der Vereinslandschaft und auch insbesondere mit der Gründung des Verbands fortschrittlicher Frauenvereine. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die ist verbunden mit Namen wie Minna Kauer, Anita Augsburg, später auch ganz prominent Lida Gustava Heimann. Das waren Frauen, denen die bürgerliche Mehrheitsfrauenbewegung der damaligen Zeit nicht programmatisch genug vorging. Es ging nicht schnell genug und sie konnten sich teilweise auch nicht ganz mit den Kompromissen anfreunden, die Pragmatikerinnen wie zum Beispiel Helene Lange eingingen, um überhaupt erstmal praktische Verbesserungen zu schaffen. Und es gab so ein bisschen eine Tendenz in der Frauenbewegungsgeschichtsschreibung, insbesondere so in den 80er Jahren, dass die Radikalen so ein bisschen mit den Guten gleichgesetzt wurden und den Gemäßigten immer so ein bisschen Nimbus des doch irgendwie potenziell Problematischen anhaftete. So verkürzt kann man das allerdings wirklich nicht sagen. Und das ist in der jüngeren Forschung der letzten 20, aber auch schon 30 Jahre, kann man sagen, auch so langsam in Perspektive gesetzt worden. Helene Lange zum Beispiel, die so allgemeinhin als Galionsfigur der Gemäßigten gilt, war eine der allerersten gewesen, die in einem öffentlichen Aufsatz das Stimmrecht forderte. Das war noch deutlich vor 1900. Und von dieser Forderung ist sie nie abgerückt. Sie hat nur in der Zwischenzeit anderes in den Vordergrund gestellt, was sie und mit ihr viele anderen erstmal dringlicher fanden. Bildung zum Beispiel. Zum Teil war die Frage, ist man jetzt eher Pragmatikerin oder eher Programmatikerin, ist man eher gemäßigt oder eher radikal, natürlich auch eine Temperamentfrage. Und auch eine Strategiefrage. Es war auch eine Frage, wie viele Frauen wollen wir denn überhaupt mitnehmen auf unserem Weg? Im Bund Deutscher Frauenvereine, also dem Dachverband, der als so der gemäßigte große Tanker galt, gab es zum Beispiel lange die Hoffnung, die konfessionellen, also katholischen und evangelischen Frauenverbände an die Stimmrechtsfrage ranzuführen, insbesondere die evangelischen. War immer so ein bisschen eine Hoffnung. Es war ein sehr mitgliederstarker Verband und gerade Gertrud Bäumer setzte da große Hoffnungen rein, dass man den Evangelischen Frauenbund ja zum Teil der Stimmrechtsbewegung irgendwann würde machen können. Interessanterweise war es so, dass die Vorsitzende des Deutschen Evangelischen Frauenbunds, Paula Müller, selber persönlich gegen das Stimmrecht eintrat, aber dann später tatsächlich auch Abgeordnete wurde. Da gibt es einen sehr interessanten Instagram-Beitrag, auch wiederum von der schon erwähnten Frau Abgeordnete, den ich euch mal in den Shownotes verlinke. Ja, hat allerdings irgendwie nicht so wirklich geklappt. Also der Deutsche Evangelische Frauenbund ist dann irgendwann aus dem Bund Deutscher Frauenvereine auch wieder ausgetreten. Und so ist halt immer so ein bisschen die Frage, welche Strategie verfolgt man? Will man jetzt schauen, dass man Kompromisse eingeht, um so viele wie möglich mitzunehmen? Oder geht man ein bisschen radikaler, programmatischer vor, stellt Forderungen? Und ich denke, beides hat sicherlich seinen Wert und seine Berechtigung. Ich denke, der Bund Deutscher Frauenvereine hat sicherlich auch sehr davon profitiert, dass er vom Verband fortschrittlicher Frauenvereine immer so ein bisschen ja, vor sich hergetrieben wurde. Das habe ich in der anderen Folge ja auch schon gesagt. Vielleicht braucht eine Bewegung tatsächlich immer beides. Einen Teil, der integriert und einen, der Dampf macht. Übrigens ist Deutschland da gar kein Einzelfall. In Großbritannien war das relativ ähnlich mit den beiden Stimmrechtsvereinen, nämlich den radikalen Suffragetten der Women's Social and Political Union und den eher gemäßigten Kämpferinnen für das Stimmrecht der National Union of Women's Suffrage Societies. Also das nur am Rande, Gemäßigte und Radikale gab es eigentlich überall. So, aber was ist denn jetzt nun um die Jahrhundertwende, also nach diesem Jahr 1899 in der deutschen Frauenbewegung konkret passiert? Das war, ich habe es ja schon gesagt, eine sehr, sehr aktive Zeit. Wenn man zum Beispiel Quellen nimmt, wie das Tagebuch der Frauenrechtlerin Anna Papritz, die hat um 1899, 1900 den Terminkalender voll gehabt mit Vereinssitzungen, Vorstandssitzungen, Arbeitssitzungen, Redaktionssitzungen und so weiter. Und da war sie ganz bestimmt nicht die Einzige. 1899 zum Beispiel wurden sogar zwei deutsche Zweigvereine der sogenannten Internationalen Abolitionistischen Föderation gegründet. Einer von Anna Papritz in Berlin und einer von der Hamburgerin Lida Gustava Heimann eben in Hamburg. Die Internationale Abolitionistische Föderation war eine Bewegung, die in Großbritannien ihren Ursprung hatte und die hatte zum Ziel, die sogenannte Reglementierung der Prostitution abzuschaffen. Prostitution war damals nämlich nicht verboten, sondern polizeilich reglementiert, was bedeutet, dass Frauen, die sich prostituierten oder auch nur in Verdacht gerieten, es zu tun, unter polizeiliche Kontrolle gestellt wurden, was Zwangsuntersuchungen nach sich zog, Schikanen und Korruption war eigentlich auch Tür und Tor geöffnet. Dagegen wandten sich die Abolitionistinnen und Abolitionisten auch gegen die Doppelmoral, die einseitig Frauen kriminalisierte und moralisch verurteilte und für Männer Prostitution als ja quasi so eine hygienische Notwendigkeit darstellten und damit auch entschuldigten. Außerdem ging es darum, Daten zu erheben, auch zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten in der damaligen Zeit, was ein riesengroßes Problem war. Es gab ja noch keine Antibiotika. Es ging um Ausstiegsangebote, das heißt konkret die Möglichkeit für Frauen, anständige Wohnungen zu finden und auch anständig bezahlte Arbeit zu finden. Und es ging den AbolitionistInnen schlichtweg auch um einen Bewusstseinswandel, also weg von dieser Doppelmoral und einfach weg von diesem Verständnis, dass der Kauf von Frauenkörpern zur Befriedigung sexueller Gelüste etwas völlig Normales für Männer sei. Also wie gesagt, zu diesem Zwecke gründeten sich 1899 zwei Zweigvereine der Internationalen Abolitionistischen Föderation auch in Deutschland. Ungefähr zeitgleich, auch 1899, organisierte in Bayern die Frauenrechtlerin Ika Freudenberg den ersten Bayerischen Frauentag. Das war die erste große Initiative, in der die noch neu entstehende Bayerische Frauenbewegung sich und ihre Initiativen einem größeren Publikum vorstellte. Das wiederum führte zur Gründung des Hauptverbands Bayerischer Frauenvereine und in der Folge zu weiteren Vereinsgründungen. Die große Helene Lange war derweil ziemlich krank und hatte in der Zeit eine Assistentin eingestellt, die ihr von Bekannten vorgestellt worden war, nämlich die damals noch sehr junge Gertrud Bäumer. Und diese neue Bekanntschaft, die auch schnell in eine Lebensgemeinschaft hineinwuchs, die gab Helene Lange richtig viel Wind. Ab 1899 schrieben die beiden zusammen das Handbuch der Frauenbewegung in 5 Bänden, das über einige Jahre dann veröffentlicht wurde, auch natürlich unter Beteiligung vieler anderer Frauenrechtlerinnen, also es war so eine Art Herausgeberinnenwerk. Die Radikalen waren davon nun wiederum gar nicht begeistert, denn Gertrud Bäumer und Helene Lange hatten sie nämlich eben mal so komplett vergessen, in dieses fünfbändige Werk aufzunehmen. Natürlich hatten sie es nicht vergessen, das war ein durchaus politischer Move, denn es ging ja darum, auch ein bisschen Deutungshoheit über die Geschichte der Frauenbewegung zu beanspruchen. Und da sieht man, wie zweischneidig sowas ist. Denn einerseits ist es extrem wichtig, Geschichte zu schreiben. Es war wichtig, dass diese Frauen ihre Geschichte und auch ihre Strukturen, ihre Vereinsgeschichten aufgeschrieben haben, überliefert haben. Andererseits sieht man natürlich gerade hier, dass es nicht nur wichtig ist, dass man das aufschreibt, sondern dass es auch aus mehreren Perspektiven aufgeschrieben wird. Es ist wichtig, dass nicht immer nur eine Seite die Geschichte schreibt, denn Geschichtsschreibung ist immer eine Frage von Perspektiven und immer von irgendeinem, ja oft durchaus auch legitimen Interesse geleitet. Manchmal wird auch Geschichtspolitik betrieben und so ist das schon wichtig, dass man mehrere Perspektiven wahrnehmen kann. Und der linke Flügel hat sich dann auch zu Gehör gebracht, nämlich mit einer eigenen Publikation von der Frauenrechtlerin Else Lüders. Das war eine enge Mitarbeiterin von Minna Kauer, nicht zu verwechseln mit Marie Elisabeth Lüders. Die schrieb 1904 »Der linke Flügel, ein Blatt aus der Geschichte der deutschen Frauenbewegung«. Ja, und wo wir schon mal bei den Veröffentlichungen sind, auch die Presselandschaft wuchs und wuchs und wuchs. Erste Frauenzeitschriften mit einem frauenpolitischen Interesse gab es ja schon seit der Zeit von Luise Otto Peters, wurde dann natürlich irgendwann verboten. Die Geschichte habe ich euch in der letzten Folge zum Thema erzählt. Seit 1865 gab es die Neuen Bahnen, das Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Seit 1892 gab es die Sozialdemokratische Gleichheit mit ihrer Vorgängerpublikation Die Arbeiterin, herausgegeben von der Gewerkschafterin Emma Ihre, die Gleichheit dann später von Clara Zetkin. Minna Kauer gründete 1895 die Frauenbewegung. Es gab die Zeitschrift Die Frau von Helene Lange. Es gab ab 1899 das Zentralblatt des Bunds Deutscher Frauenvereine. Und nach gründete so gut wie jeder Verband eigentlich eine eigenständige Verbands- oder Vereinspublikation. Und entsprechend der Ausdifferenzierung der Vereinslandschaft differenzierte sich natürlich auch die politische Landschaft aus. Die Frauen hatten keine Parteien, in Parteien durften sie noch nicht mal eintreten, das kam in Preußen erst 1908, aber es gab ja, wie gesagt, diese Frauenvereine, die im Dachverband Bund Deutscher Frauenvereine zumindest zum großen Teil organisiert waren. Der Bund Deutscher Frauenvereine war zwar kein Parlament in dem Sinn, aber damit eben ein Forum, in dem Interessen und Positionen verhandelt wurden und in dem es auch Fraktionen gab. Also die Radikalen zum Beispiel, die auch im Verband Fortschrittlicher Frauenvereine organisiert waren, die waren, wie gesagt, zum großen Teil auch im BDF und da quasi ja sahen sich tatsächlich als so eine Art Opposition. Dann gab es die Konfessionellen, es gab auch regionale Interessen, zum Beispiel die Bayerin, also Ika Freudenberg, kritisierte immer ganz gerne die Preußenlastigkeit im Bund Deutscher Frauenvereine und hat das als Vorstandsmitglied auch mehrfach zu Gehör gebracht. Ja, und es gab also alles in allem in der Frauenbewegung schon eine ziemlich ausdifferenzierte Öffentlichkeit. Und zu diesen ganzen Vereinen kam dann im Jahr 1902 endlich, mag man sagen, noch etwas hinzu, nämlich ein Stimmrechtsverein. Sowas hatten andere Länder schon seit Jahrzehnten. In Deutschland war das nicht ganz so einfach wegen der sehr restriktiven Vereinsgesetzgebung. Ich habe ja gerade von Preußen gesprochen, da war es Frauen bis 1908 nicht nur verboten, in Parteien einzutreten, sondern überhaupt politischen Vereinigungen anzugehören. Und so hatte im Jahr 1902 Anita Augsburg eine geniale Idee. Da Preußen nämlich so eine restriktive Vereinsgesetzgebung hatte, wurde der erste Frauenstimmrechtsverein Deutschlands einfach in Hamburg gegründet. Das wurde im Nachhinein nicht zuletzt von Anita Augsburgs Lebensgefährtin Lida Gustava Heimann immer so ein bisschen als die genialste Idee der deutschen Frauenbewegung dargestellt. War auch sehr, sehr clever, aber man muss fairerweise sagen, Anita Augsburg war nicht die Erste, die auf die Idee kam, einfach den Ort zu wechseln, als ihr die frauenpolitische Arbeit woanders schwer gemacht wurde. Luise Otto Peters gab ihre Frauenzeitung nämlich ab dem Jahr 1850 auch aus Gera im Fürstentum Reuß heraus, nachdem in Sachsen, wo sie eigentlich wohnte, ihr die Herausgabe verboten worden war, und zwar indem ein eigenes Gesetz für sie erlassen wurde, dass Frauen keine Zeitungen herausgeben dürften. Das nannte man damals im Volksmund die Lex Otto. Da stand zwar nicht, Luise Otto Peters darf keine Zeitung herausgeben, sondern ganz allgemein, Frauen dürfen keine Zeitungen herausgeben. Aber meines Wissens gab es in ganz Sachsen tatsächlich nur exakt eine Zeitung, die von einer Frau herausgegeben wurde. Und das war die Frauenzeitung. Ja, wie dem auch sei. Eine klasse Idee war es allemal in Hamburg, endlich einen Frauenstimmrechtsverein zu gründen. Der nannte sich Deutscher Verband für das Frauenstimmrecht und trat ein, das ist wichtig, für das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht für beide Geschlechter. Das heißt, das war das, was man damals die demokratische Wahlrechtsforderung nannte. Nicht nur das Frauenwahlrecht wurde gefordert, sondern auch für Männer die Abschaffung des ungleichen Wahlrechts, wie zum Beispiel des Dreiklassenwahlrechts, das in Preußen noch vorherrschte und die Stimmen von wohlhabenden bürgerlichen Männern höher gewichtete als die von Arbeitern. Und diese Frage, welches Wahlrecht man forderte, das war in der Frauenbewegung, es wird euch vielleicht nicht groß wundern, ziemlich umstritten. Es gab immer wieder Streit darum, welches Wahlrecht Frauen denn fordern sollte. Da gab es Frauen, die gesagt haben, es reicht, wenn wir einfach nur das Wahlrecht analog zum jeweils geltenden Männerwahlrecht fordern. Oder es gab Frauen, die sagten, ja, wir wollen zwar das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht, aber wir fordern es erstmal nur für Frauen. Wir erheben die Forderung nicht für die Männer gleich mit. Das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass es ein bisschen Vorbehalte gab, sich eine sozialdemokratisch klingende Forderung zu eigen zu machen. Und das wiederum, das mag nicht nur an individuellen Vorbehalten gegen die Sozialdemokratie gelegen haben, die es allerdings sicherlich stellenweise gab, sondern auch daran, dass wann immer man in Verdacht geriet als Frauenverein, mit sozialdemokratischen Forderungen sich hervorzutun, dass es dann immer gleich hieß, das ist ja kein gemeinnütziger Verein mehr, sondern ein politischer Verein und dem verbieten wir jetzt mal eben seine Versammlungen. Also das machte diese ganzen Auseinandersetzungen nicht einfacher. Im Deutschen Verband für Frauenstimmrecht gab es deswegen dann 1907 auch eine Satzungsänderung. Das heißt, die Fraktion, die sagte, wir wollen das Wahlrecht nur für Frauen fordern, die setzte sich durch. Während es natürlich in der sozialistischen Frauenbewegung immer ganz klar gewesen war, da wurde ja sowieso auch das gleiche Wahlrecht für Männer gefordert und die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts war eine sozialdemokratische, sozialistische Kernforderung. Ja, analog zur Verschiedenheit der Meinungen in der Frauenbewegung zur Stimmrechtsfrage und zur Frage der Forderungen entstanden dann auch weitere Vereine mit anderen Forderungen. Zu nennen da zum Beispiel 1912 die Deutsche Stimmrechtsvereinigung. Die forderte eben das Frauenwahlrecht einfach analog zum jeweils geltenden Männerwahlrecht. Und 1913 dann aus dem Deutschen Verband quasi von Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg ausgegründet und abgespalten, der Deutsche Stimmrechtsbund. Der forderte das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht für Frauen, was im Prinzip eine ähnliche Forderung war, wie der Verband für Frauenstimmrecht sie mittlerweile, also seit 1907, vertrat. Allerdings mit etwas weitergehenden Formulierungen, so dass man das Gefühl hatte, man kann da keine gemeinsame Sache miteinander machen. Hatte allerdings, das nur als Hintergrund, sicherlich auch einen Grund darin, dass die unterschiedlichen Personen, die in den Vereinen federführend waren, nicht das Gefühl hatten, dass sie besonders gut zusammenarbeiten könnten, sagen wir es mal so. Minna Kauer, die zeitweilig Vorsitzende des Preußischen Landesvereins für das Frauenstimmrecht war, das war ein Regionalverein des Deutschen Verbands fürs Frauenstimmrecht, die kommentierte diese Ausdifferenzierung einmal mit folgenden Worten. Es ist nunmehr genügend Auswahl vorhanden, sodass jeder sein Feld sich aussuchen kann, das Konservative, das Gemäßigte und das Demokratische. Rechnen müssen die Frauen also jetzt mit diesen drei Richtungen der bürgerlichen Frauenstimmrechtsbewegung in Deutschland. Das schrieb sie 1914 in der Zeitschrift für Frauenstimmrecht. Und sehr empfehlenswert zu dieser ganzen Frage der Ausdifferenzierung der Frauenstimmrechtsbewegung und wie das einzuordnen ist, ist ein Beitrag von Kerstin Wolf mit dem Titel »Noch einmal von vorn und neu erzählt – Die Geschichte des Kampfes um das Frauenwahlrecht in Deutschland« in einem Sammelband, den sie zusammen mit Hedwig Richter herausgegeben hat. »Frauenwahlrecht – Demokratisierung der Demokratie in Deutschland und Europa«. Das Buch bzw. die Literaturangaben dazu schreibe ich euch wie üblich in die Shownotes, gemeinsam mit allem anderen, was ich hier an Quellen und Literatur für diese Folge verwendet habe. So, damit aber nicht genug der Ausdifferenzierung. Auch innerhalb der Radikalen kam eine neue Strömung auf in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Und das steht in Verbindung mit einer Frau, die damals noch sehr jung war und gerade auf den Plan getreten war. Die hatte ein Projekt, mit dem sich auch im Bereich der Radikalen nicht jede anfreunden konnte, nämlich die freie Liebe zwischen Mann und Frau. Klingt erstmal von unserer heutigen Warte über 100 Jahre später aus gesehen alles ganz, ganz super. Und die Frage ist, warum schlossen die Radikalen sich dieser Forderung nicht an, wo sie doch radikal waren? Aber die Sache mit der freien Liebe, die war durchaus heikel. Und warum, das will ich hier nur ganz kurz anreißen. Mehr zu dieser Frau, die Helene Stöcker hieß, könnt ihr bei den Kolleginnen Petra und Susanne vom Podcast Frauenleben erfahren. Die haben eine eigene Folge zu Helene Stöcker aufgenommen und auch den Link findet ihr in den Shownotes. Also, Helene Stöcker war 1892 als 23-jährige junge Frau nach Berlin gekommen und schloss sich dort der Frauenbewegung an. Und da tendierte sie schon von Anfang an zu denen, die später zum radikalen Flügel wurden, dem sie sich dann selber auch zuordnete. 1896 begann sie in Berlin zu studieren und ungefähr um den Zeitpunkt begann wohl auch ihre Zusammenarbeit mit Minna Kauer und Anna Papritz, die ja dann später den Zweigverein der Abolitionistischen Föderation gründete. Helene Stöcker gründete einige Jahre später selbst auch einen Verein, nämlich den Bund für Mutterschutz und Sexualreform von 1905. Das war ein Verein, der sich für die Rechte und die Situation lediger Mütter einsetzte. Sexualaufklärung war ein großes Thema, Fragen von Verhütung. Und natürlich gab es auch hier wieder eine Publikation, nämlich Die neue Generation, eine Zeitschrift, die seit der Gründung, also seit 1905, vom Bund für Mutterschutz und Sexualreform herausgegeben wurde. Jetzt zwei Dinge dazu. Für Helene Stöcker war das Engagement für die freie Liebe ein absolutes Herzensthema. Das betraf sie ganz direkt und unmittelbar auch in ihrem Beziehungsleben. Für andere Frauen im radikalen Flügel war das eben nicht so. Also Minna Kauer zum Beispiel, 1841 geboren, eine ganz andere Generation. Sie war Pastorentochter, sie war völlig anders aufgewachsen, war auch zweimal verwitwet. Und sie glaubte an die Ehe, einerseits aus moralischen Gründen, aber andererseits auch als eine Institution, die Frauen absicherte. Und sie fremdelte also mit diesem Konzept. Und viele andere Frauen, die waren auch sehr skeptisch. Und zwar nicht nur aufgrund einer postulierten oder sogar realen Distanziertheit gegenüber dem Thema Sexualität, sondern auch, weil sie die Befürchtung hatten, dass das Propagieren von freier Liebe, also freies Zusammenleben, eheloses Zusammenleben von Mann und Frau, sich eigentlich nur positiv auf Männer auswirken würde, die sich dann die Rosinen quasi rauspicken würden. Es kann ja vielleicht ein schöner Gedanke gewesen sein, aber die Frauen waren einfach nicht überzeugt, dass dieses Konzept der Realität standhalten würde. Viele Frauen waren der Meinung, dass wenn man den Männern jetzt quasi auch noch die moralische Verpflichtung nimmt, eine Frau heiraten und damit auch versorgen zu müssen, wenn sie schwanger würde, damit also auch ein Commitment einzugehen, dass sich das also nicht wirklich positiv auf die wirtschaftliche und auch die soziale Lage der Frauen auswirken würde. Das war ein Punkt der Debatte. Dazu kam, dass Helene Stöckers Art, ihre Belange vorzutragen, als sehr kompromisslos empfunden wurde. Und das muss vielleicht auch sein, wenn man sich eines so skandalumwitterten Themas annahm. Da brauchte man vielleicht ein bisschen Leidenschaft, vielleicht auch ein bisschen Dogmatismus und auch Konfliktbereitschaft. Der Zusammenarbeit mit anderen Frauenrechtlerinnen tat das aber in diesem konkreten Falle nicht gut. Zumal das bei Helene Stöcker auch gerne mal die Blüten treiben konnte, dass sie die Lebensentwürfe anderer Frauenrechtlerinnen abwertete. Da gibt's einen Briefwechsel zum Beispiel mit Anna Papritz. Es ist nur noch die Seite von Helene Stöcker erhalten. Aber da sieht man immer wieder, zuerst verblümt und 1903 dann auch ganz offen, dass es auf Helene Stöckers Seite tatsächlich so eine gewisse Geringschätzung gab gegenüber Frauen, die einen anderen Lebensentwurf als sie selbst hatten. Also die entweder, wie zum Beispiel Minna Kauer, von der Ehe absolut überzeugt waren oder die wie Anna Papritz mit einer Frau zusammenlebten. Und auch als Helene Stöcker sich 1911, da greife ich jetzt ein bisschen vor, einmal schriftlich öffentlich gegen die geplante Kriminalisierung weiblicher Homosexualität wandte, was ja durchaus eine lobenswerte Sache ist, war das so ein bisschen zweischneidig. Also ihr Engagement kommt so ein kleines bisschen vergiftet doch noch rüber, würde ich sagen. Denn sie traute sich zwar, etwas zu sagen gegen die Kriminalisierung weiblicher Homosexualität und damit ein durchaus heißes Eisen anzupacken, wobei vielleicht auch ins Spiel kommt, dass sie wahrscheinlich die Letzte in ganz Deutschland war, der man eine eigene Betroffenheit hier unterstellen konnte. Deswegen war es für sie vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber es schwang tatsächlich ein herablassendes Mitleid gegenüber Frauen, liebenden Frauen mit. Und das kann natürlich auch Strategie gewesen sein, dass man sagt, jetzt muss man diese armen Frauen, die schon keinen Mann haben, nicht auch noch dafür kriminalisieren, dass sie mit einer Frau zusammenleben müssen. Bisschen vereinfacht gesagt. Aber da war eben auch vieles, was Helene Stöcker an anderen Frauen austrug, um sich ihre eigene Identität als männerliebende Frau so ein bisschen zu vergewissern. Also ihr hört vielleicht dadurch schon raus, Helene Stöcker gewinnt bei mir persönlich jetzt nicht unbedingt einen Blumenpott mit ihrem Engagement, aber ihr Engagement insgesamt, später auch für den Pazifismus, ihr Engagement für ledige Mütter, für Sexualaufklärung, für die Abschaffung des Paragraphen 175, also der Kriminalisierung männlicher Homosexualität, das ist absolut aller Ehren wert und deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, Petras und Susannes Folge zu ihr zu hören. Helene Stöckers Lebenserinnerungen, zumindest das, was sie davon fertiggestellt hat, kann man übrigens auch lesen. Kerstin Wolf und Reinhold Lütgemeier-Darwin haben sie in einer kommentierten Edition vor einigen Jahren herausgegeben. Und die schreiben auch ausgiebig über Helene Stöckers Wandlung zur Pazifistin im Ersten Weltkrieg. Um das jetzt gerade zu vervollständigen, sie fuhr auch zum Frauenfriedenskongress in Den Haag, über den ich in Folge 20 gesprochen habe, als eine von wirklich nur ein paar Handvoll deutschen Delegierten. 1933 floh sie ins Exil, weil sie als Pazifistin und Feministin akut von den Nazis bedroht war, ging zunächst nach Schweden, dann in die USA und hat es, wie gesagt, leider nicht geschafft, ihre Lebenserinnerungen zu vervollständigen. Aber dafür gibt's ja Forscherinnen und Forscher, die sich solcher Dinge trotzdem annehmen. So, und jetzt habe ich tatsächlich schon ein bisschen vorgegriffen in die Zeit des Ersten Weltkriegs, aber bevor wir zu dieser Zeit kommen, müssen wir tatsächlich noch ein paar Stationen abhandeln. 1908, das habe ich ja schon ein paar Mal anklingen lassen, gab es ein neues Vereinsgesetz, das Frauen endlich die Mitgliedschaft in politischen Vereinen und damit auch Parteien erlaubte. Preußische Frauen durften ab 1908 auch endlich offiziell Abitur machen und die Universität besuchen. Ein Gesetz übrigens, das ganz maßgeblich Helene Langes Handschrift trägt. Und es wurde in dieser Zeit auch ein Ereignis begründet, das noch bis heute nachwirkt, nämlich der Internationale Frauentag. Und wer mich von Twitter kennt, weiß wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Nein, Clara Zetkin hat ihn nicht erfunden. Der Internationale Frauentag ist eine Initiative, über die eigentlich jedes Jahr am 8. März gerne geschrieben wird, dass Clara Zetkin die Initiative zu ihm ergriffen hätte. Das stimmt, sagen wir mal, so halb. Wichtig festzuhalten ist, dass der Internationale Frauentag tatsächlich eine Initiative ist, die wir der sozialistischen Frauenbewegung verdanken. Und Clara Zetkin hat in der Tat auch etwas zu tun damit, aber die Ursprünge gehen noch deutlich weiter zurück. Und zwar auf das Jahr 1909. Da organisierte die Sozialistin und Textilarbeiterin Theresa Malkiel in den USA den ersten National Women's Day. Das war ein Tag, an dem an mehreren Orten im ganzen Land Vortragsveranstaltungen abgehalten wurden, Protestveranstaltungen, es wurden Reden gehalten. Auch die berühmte Frauenrechtlerin Charlotte Perkins Gilman sprach dort. Und das Event war so ein Erfolg, dass es 1910 gleich wiederholt wurde. Im gleichen Jahr, also 1910, fuhr Theresa Malkiels Genossin Maywood Simons zum Sozialistinnenkongress in Kopenhagen. Maywood Simons war Übersetzerin, hatte unter anderem Karl Kautsky ins Englische übersetzt, war also mehrerer Fremdsprachen mächtig und deswegen wahrscheinlich die perfekte Delegierte für einen internationalen Kongress. Das war ein Kongress, wo sich ca. 100 Sozialistinnen aus mehreren Ländern versammelten in Kopenhagen, übrigens direkt im Vorfeld zu dem deutlich größeren Sozialistenkongress. Das war der 8. Internationale Sozialistenkongress der 2. Internationale. Und ja, wie gesagt, im Vorfeld trafen sich also die Frauen und da besprach Maywood Simons mit anderen Genossinnen wie zum Beispiel Clara Zetkin und Käthe Duncker die Idee eines Internationalen Frauentags. Clara Zetkin und Käthe Duncker formulierten daraus dann einen Antrag an die Konferenz, übrigens nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen anderer Genossinnen. Der Antrag war, dass künftig jedes Jahr eine Agitations- und Protestveranstaltung für das Frauenwahlrecht durchgeführt werden sollte. Der Antrag kam auch durch und der erste Weltfrauentag wurde damit für den 19. März 1911 angesetzt. Der Internationale Frauentag fand zunächst an wechselnden Daten statt. 1914 fiel er zum ersten Mal auf einen 8. März, aber als so richtig dauerhaftes Datum etablierte sich der 8. März erst 1918 bei den Kommunistinnen. Die anderen begingen den Frauentag auch dann noch an anderen Daten. Und 1977 wurde dann durch Beschluss der Vereinten Nationen der 8. März der Internationale Frauentag. Also wichtig festzuhalten ist, der Internationale Frauentag begann als ein sozialistischer Kampftag für das Frauenwahlrecht und andere Frauenrechte. Die bürgerliche Frauenbewegung hat mit diesem Konzept sogar zunächst gefremdelt. Da gibt es ein wunderbares Dossier, wo wiederum Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung das alles ein bisschen aufdröselt. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, und jetzt nähern wir uns auch schon mit Riesenschritten einem einschneidenden Ereignis, nämlich dem Ersten Weltkrieg. Es wird immer so ein bisschen diskutiert, ob der Erste Weltkrieg jetzt ein Motor oder ein Hemmschuh für Frauenrechte war. Ich will die Frage erstmal hintanstellen, denn ich finde solche Fragen eigentlich immer so ein bisschen müßig. Bei näherer Befassung kommt da meistens auch nicht viel mehr raus als einerseits ja, andererseits nein. Man muss es differenziert betrachten. Denn es ist wirklich so, der Erste Weltkrieg eröffnete unter anderem Berufe für Frauen, dadurch, dass die Männer an der Front waren und das Land einfach am Laufen gehalten werden musste. Andererseits ist Krieg natürlich immer ein Zustand, in dem Männlichkeit absoluter Trumpf ist und die Interessen von Frauen und auch von Kindern absolut nachrangig behandelt werden. Das werden wir auch noch sehen. Natürlich gingen Frauen auch damit um und versuchten auch hier wieder ihre Belange zu vertreten. Und das wiederum, das taten sie, Stichwort Ausdifferenzierung, auf sehr unterschiedliche Weise. Über die Frauen, die den Krieg rundheraus ablehnten, haben wir hier im Podcast ja schon mal gesprochen. Vielleicht haben einige von euch die Folge über die Frauenfriedenskonferenz in Den Haag gehört, wo sich insgesamt, Tagestickets inklusive, über 1500 Frauen trafen, die meisten aus neutralen Ländern, aber auch einige aus kriegführenden Ländern, um Wege zu einem dauerhaften Frieden auszuloten. Aus Deutschland waren, wie gesagt, nur relativ wenige Frauen gekommen, allen voran Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, aber auch die eben schon erwähnte Helene Stöcker und weitere Namen sind zum Beispiel Frieda Perlen, Auguste Kirchhoff und Emmy von Schlumberger. Und dass diese Frauen zu diesem Friedenskongress fuhren, ist absolut bewundernswert. Das geschah ja gegen zahlreiche Widerstände, auch teilweise erbitterten familiären Widerstand. Auguste Kirchhoff zum Beispiel hatte in der Familie viel auszustehen. Gleichzeitig habe ich in der Folge aber ja auch gesagt, dass es jetzt ein bisschen zu kurz greifen würde, so einen Gegensatz aufzumachen, dass es in Deutschland nur ein paar aufrechte Pazifistinnen gab und ansonsten nur Hurra-Patriotinnen. Das muss man auch hier wieder ein bisschen differenzierter betrachten. Denn zunächst mal muss man sich vergegenwärtigen, was für eine Zäsur dieser Krieg war. Es wurde für einige Presseerzeugnisse eine Vorabzensur eingeführt. Das traf unter anderem auch Minna Kauers Publikation Die Frauenbewegung. Die hatte es zu Anfang des Krieges geschafft, einige sehr dem Pazifismus nahestehende Artikel zu veröffentlichen. Das hat sie dann sofort beim Oberkommando verdächtig gemacht. Defätistische Äußerungen wurden zensiert, also Äußerungen, in denen man ausdrückte, dass man an die Niederlage Deutschlands glaubt. Das galt als Flaumachen oder auf Französisch angelehnt, Defätismus, von Defät, die Niederlage. Unter gewissen Umständen konnte Defätismus auch bestraft werden. Und dann darf man nicht vergessen, dass es tatsächlich so war, dass weite Teile Deutschlands hinter diesem Krieg standen und tatsächlich auch das Gefühl hatten, Deutschland wird bedroht. Der Krieg hatte ja eine sehr, sehr komplexe Entstehungsgeschichte. In der Folge über den Friedenskongress spreche ich ein bisschen darüber. Da gab es das Gefühl von Russland auf der einen und Frankreich und England auf der anderen Seite eingekesselt zu sein. Und so ist es in der Tat so, dass die sogenannte Burgfriedenspolitik auch den Großteil der Frauenbewegung erreicht hatte. Also man hatte das Gefühl, die Nation muss sich jetzt sammeln, Befindlichkeiten muss man ein bisschen zurückstecken, um das Vaterland zu verteidigen. Und aus der Frauenbewegung heraus wurde dann plötzlich auch der Begriff der Heimatfront geprägt. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Das heißt jetzt allerdings nicht, auch wenn die Sprache so ein bisschen martialisch ist, dass jetzt plötzlich alle Hurra-Patriotinnen geworden seien. Historikerin Angelika Schaser hat in der Tat ausgemacht, dass eine Nationalisierung der Frauenbewegung stattgefunden hat. Und das war in der Tat in allen kriegführenden Ländern so, also in England und in Frankreich zum Beispiel. Da sind ganz ähnliche Tendenzen zu beobachten. Die große Mehrheit der Frauen erklärte sich zwar bereit, ihre Forderungen, zum Beispiel den Kampf ums Stimmrecht, zunächst zurückzustellen, um jetzt die Aufgaben zu erfüllen, zu denen die Frauen sich eben aufgrund ihrer spezifisch als weiblich postulierten Fähigkeiten berufen sahen. Aber das war jetzt nicht als eine reine Unterordnung gemeint, so nach dem Motto, die Männer befehlen jetzt und wir folgen. Diese Herausforderung, also gemeinsam dieser Herausforderung zu begegnen, sollte auch für Frauen eine Chance sein, sich als Staatsbürgerinnen zu bewähren und damit auch eben ihre Befähigung zur Ausübung politischer Rechte unter Beweis zu stellen. Man darf ja nicht vergessen, letzten Endes waren es Männer, die darüber zu entscheiden hatten, welche Rechte Frauen gewährt wurden. Es gab ja, wie gesagt, noch kein Frauenwahlrecht. Und es ist in der Tat auch so, dass es innerhalb der Frauenbewegung gerade im weiteren Kriegsverlauf auch Debatten darüber gab, ob man den Kampf ums Stimmrecht jetzt vielleicht doch mal wieder aufnehmen sollte. Der Krieg dauerte ja nun mal deutlich länger, als man eigentlich auf allen Seiten zunächst gedacht hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Fangen wir erstmal ganz am Anfang des Kriegs an, also 1914. Da müssen wir zunächst den sogenannten Nationalen Frauendienst erwähnen. Das ist mehr oder weniger ein Kind des Bunds Deutscher Frauenvereine, also des großen Dachverbands. Dieser Nationale Frauendienst, der war entstanden, weil den Frauen schon vor Kriegsausbruch, also schon als sich der Krieg abzeichnete, völlig klar war, dass die Herren Machthaber so gut wie keine Vorkehrungen getroffen haben würden, was nun mit den zurückgelassenen Frauen und Kindern geschehen sollte, wenn die Männer alle an der Front waren. Die Frauenbewegung war mittlerweile organisatorisch extrem gut aufgestellt, insbesondere durch den Bund Deutscher Frauenvereine, der tatsächlich einen sehr, sehr starken Vorstand hatte, was intern natürlich auch immer zu Diskussionen geführt hatte. Aber Gertrud Bäumer als Vorsitzende des BDF, die wusste, wenn es jemand wuppen kann, im ganzen Land innerhalb weniger Tage Unterstützung für Frauen zu organisieren, dann sind wir das. Und dementsprechend handelte sie auch. Am 31. Juli 1914, also noch vor Kriegsausbruch, rief Gertrud Bäumer als Vorsitzende des BDF in einem Rundschreiben dann die Mitgliedsvereine dazu auf, sich jeweils dort, wo sie waren, mit dem Roten Kreuz, den Vaterländischen Frauenvereinen, anderen karitativen Vereinen und den örtlichen Behörden darüber zu verständigen, wie die Linderung der Notlage, die für die Kriegssituation zu erwarten war, am besten zu organisieren sei. Die Soziologin und Literaturwissenschaftlerin Sabine Hering hat ein immens wichtiges Buch über den Nationalen Frauendienst geschrieben. Meines Wissens war sie sogar die erste, die sich wissenschaftlich mit diesem Gebilde befasst hat. Und sie schrieb, dass Gertrud Bäumer und ihre Verbündeten, ohne auch nur einen Augenblick zu verweilen, ohne eine Atempause zum Nachdenken mit der Organisation der sogenannten Heimatfront begonnen hätten, während andere noch dran glaubten, den Krieg vielleicht sogar verhindern zu können, oder die Nachricht, wie Lieder Gustava Heimann und Anita Augsburg, noch eigentlich gar nicht verarbeiten konnten. Und das ist, würde ich sagen, eine ziemlich treffende Situationsbeschreibung. Ich muss allerdings auch sagen, dass mir darin so ein bisschen eine Wertung mitschwingt, die mir dann doch ein kleines bisschen scharf erscheint. Also Gertrud Bäumers Nationalismus war ganz, ganz ohne Zweifel sehr, sehr viel stärker ausgeprägt als selbst der vieler ihrer Weggefährtinnen und natürlich auch sehr viel stärker als der ihrer Kritikerinnen, die weiter links standen. Gertrud Bäumer selbst war Linksliberale, aber so ein paar nationale Töne, die waren ihr durchaus nicht fremd. Ja, und der emotionale Überschwang, der ist in Gertrud Bäumers und auch in Helene Langes Schriften vom Sommer 1914 ganz, ganz deutlich erkennbar. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ihre Initiative vorschnell war, denn die Möglichkeit, dass es Krieg geben würde, die hatte sich sehr, sehr lange abgezeichnet und die Gewissheit, die wuchs eigentlich über den ganzen Juli 1914 immer weiter an. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass Gertrud Bäumers sehr schnelles Handeln auch die Vermutung nahelegt, dass sie dem BDF im Bereich der Kriegsfürsorge tatsächlich auch die Federführung sichern wollte. Aber das war nicht alles. Denn Gertrud Bäumer wusste, dass der BDF im sozialen und im organisatorischen Bereich einfach Kompetenzen hatte, die man anderswo im Land sehr, sehr lange suchen musste, hatte führende Sozialpädagoginnen in seinen Reihen. Alice Salomon zum Beispiel war Vorstandsmitglied Und er war straff organisiert. Also es gab ein kleines, starkes Führungsgremium, den engeren Vorstand. Und der stand an der Spitze über ganz Deutschland verstreute Mitgliedsvereine. Dazu, zu diesen Mitgliedsvereinen, gehörten wiederum vorrangig Frauen der Mittelschicht. Und das wiederum war ein bedeutendes Rekrutierungspotenzial für Freiwilligenarbeit, die zu dem Zeitpunkt eigentlich weder bei Radikalen noch bei Gemäßigten noch bei Sozialdemokratinnen hinterfragt wurde. Freiwilligenarbeit, wohlgemerkt, und das wurde durch die Bank weg auch so vertreten, sollte nicht Lohnarbeit ersetzen, sondern die Freiwilligen sollten ausschließlich dort agieren und so agieren, wo es Arbeiterinnen keine Arbeit wegnahm. Also Helene Lange zum Beispiel war eine ganz scharfe Kritikerin von so Aktionen wie Sockenstricken und anderen Textilarbeiten bürgerlicher Frauen, weil sie sagte, davon leben Textilarbeiterinnen und da ist es nicht unsere Position als bürgerliche Frauen, denen auch noch den Broterwerb streitig zu machen durch unsere Freiwilligenarbeit. Auch die Historikerin Birte Kundrus kommt zu dem Schluss, dass der Nationale Frauendienst in die Lücke einer nur mangelnden Zivilmobilmachung vorstieß und auch sehr schnell ein beeindruckendes Netz sozialer Hilfsangebote für Kriegsgeschädigte aufzog. Ja, und dann hatte der BDF, das konstatiert auch Sabine Hering, nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch ein politisches Interesse an der Mitarbeit von Frauen. Denn diese Arbeit sollte Frauen, wie ich eingangs schon sagte, auf ihre Rolle als aktive Staatsbürgerin vorbereiten und ihnen die Möglichkeit geben, sich so ein bisschen zu bewähren. Ja, was machte der Nationale Frauendienst konkret? Er organisierte Beratungsstellen, Arbeitsvermittlung, Fürsorge für Familien, wo Frauen plötzlich arbeiten gehen mussten und die Kinder unversorgt waren. Es gab Kriegskochkurse und Ernährungsberatung. Gerade das wurde im weiteren Verlauf des Kriegs, insbesondere mit dem Hungerwinter 1916-17, immer wichtiger. Also die Ernährungssituation in Deutschland war desaströs. Und ja, die Rhetorik war ziemlich martialisch. Das ist für uns, wenn wir das heute lesen, also nicht nur, wenn wir Gertrud Bäumer lesen, auch insgesamt, das ist eine Rhetorik, die uns heutzutage befremdet und auch mit Recht befremdet. Und es ist auch so, dass am Schluss die Arbeitsvermittlung auch die Vermittlung von Rüstungsarbeiterinnen beinhaltete, was die Frauen dann als direkten Beitrag zum Kriegsgeschehen auch präsentierten. Und es war sicherlich nicht nur reine PR, auch wenn es bei der Arbeitsvermittlung natürlich gerade auch darum ging, Frauen Arbeitsplätze zu verschaffen. Und aber diesen ganzen Bereich, also gerade auch den Bereich der Fürsorge, nun ausschließlich als Kriegsbeteiligung zu werten, greift halt auch deutlich zu kurz. Es ging eben auch darum, ganz praktische und auch notwendige Hilfe für tatsächlich lebende Menschen in Not zu leisten. Ja, so viel zur sogenannten Heimatfront. Was die andere Front, also die Pazifistinnen betrifft, würde ich euch, wie gesagt, gerne an die Folge zum Frauenfriedenskongress von 1915 verweisen. Ja, und dann kam der Herbst 1918 und mit ihm die Niederlage. Am 9. November kam es zum Generalstreik und zur Abdankung des Kaisers. Ich verkürze das jetzt ganz stark. Philipp Scheidemann von der MSPD rief die Republik aus, Karl Liebknecht zwei Stunden später vom Spartakusbund die Sozialistische Republik. Und tags drauf gründeten MSPD und USPD, also die Mehrheitssozialdemokratie und die unabhängige Sozialdemokratie, die hatten sich während des Kriegs gespalten, den Rat der Volksbeauftragten als provisorische Regierung. Und einen Tag später beschloss der Rat der Volksbeauftragten, also wie gesagt, aus den beiden Sozialdemokratien, das Frauenwahlrecht am 12. November 1918. Es folgten, wiederum stark verkürzt, einige sehr, sehr turbulente und auch gewalttätige Monate mit gewalttätigen Auseinandersetzungen, dem Spartakusaufstand und den Morden an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am 15. Januar 1919, was nicht die einzigen politischen Morde bleiben sollten. Und dann, am 19. Januar 1919 kam die Wahl zur Nationalversammlung und damit die erste landesweite Wahl, an der sich auch Frauen beteiligen durften. Und zwar einerseits als Wählerinnen und andererseits als Kandidatinnen. Anna Papritz machte mit Freundinnen eine richtige kleine Feier draus. Sie schreibt in ihr Tagebuch: 19. Januar, Wahltag. Wir Frauen haben zum ersten Mal gewählt. Abends waren Frau Dr. Kaufmann und Lemur bei mir. Lemur war ihr Spitzname für ihre Lebensgefährtin Margarete Friedenthal. Erstere hatte zur Feier der Wahl ein sehr schönes Abendbrot mitgebracht. Zunge, Kompott, Wein. Wir blieben bis 23:45 zusammen. Ja, und wie gesagt, konnten die Frauen auch feiern, nicht nur, dass sie wählen gehen durften, sondern auch, dass sie einige aus den eigenen Reihen tatsächlich in die Nationalversammlung hineinwählen konnten. Allen voran natürlich Gertrud Bäumer für die Deutsche Demokratische Partei, also die Linksliberalen, zu erwähnen. Da gab es später auch noch eine Nachrückerin, auch direkt aus den Reihen der Frauenbewegung, nämlich Marie-Elisabeth Lüders, zu der ich hier auch schon eine Folge habe. Marie Baum wäre auch noch zu nennen. Anna von Gierke war aus der Frauenbewegung, die war in der rechtsliberalen deutsch-nationalen Volkspartei, wurde da allerdings, weil das Antisemiten waren und Anna von Gierke jüdische Vorfahren hatte, wurde rausgemobbt. Das heißt, die Karriere war dann auch relativ schnell vorbei. Drin geblieben in der DNVP und immer weiter nach rechts gerückt ist Käthe Schirrmacher, die in der Frauenbewegung zwar angefangen hatte, sich aber von der Bewegung sehr stark losgesagt hatte, weil ihr Nationalismus, ihr Rassismus und ihre Slawenfeindlichkeit dann doch die Oberhand bei ihr gewonnen hatten. Die meisten weiblichen Abgeordneten gab es allerdings nicht im bürgerlichen Lager, sondern in den Reihen der Sozialdemokratie. Und da sind wirklich auch ein paar ganz große Namen dabei, die auch vorher für Frauenrechte gekämpft hatten und sich eingesetzt hatten. Marie Juchacz zum Beispiel, die erste Frau war, die in der Nationalversammlung eine Rede hielt. Toni Pfülf. Dann drei Frauen, bei denen es auch schon, über die es auch schon Folgen bei der Kollegin Frau Abgeordnete gibt, die ich euch sehr empfehle. Elfriede Rüneck, das war die Tochter der Frauenrechtlerin Pauline Stägemann. Das ist eine Doppelfolge, die Laura dazu produziert hat. Luise Schröder, die auch die erste amtierende Oberbürgermeisterin von Berlin später wurde. Und Luise Zietz, die sich im Parlament besonders durch kreative Zwischenrufe gerne mal hervortat. Eine sehr, sehr streitbare, aber auch hochgeachtete und der mal parteiübergreifend, wenn nicht vielleicht geliebte, so aber doch sehr, sehr respektierte Frau. Ja, und damit sind wir jetzt auch nach diesem zweiten Marsch durch die Frauenbewegungsgeschichte wieder an der Hütte angelangt. Ihr seid jetzt in Ehren in den Feierabend entlassen, habt euch euer Kaltgetränk redlichst verdient. Die Frauen von damals möchten sich mit dieser Folge vorerst jetzt von euch verabschieden. Das fällt mir sehr schwer. Ich wollte ja eigentlich zu Beginn der zweiten Staffel erstmal Open End weitermachen, aber es stellt sich eben raus, dass der Monat immer so ungefähr eine Woche zu kurz ist, um den Podcast so in dieser Frequenz aufrechtzuerhalten. Es ist nun mal ein Ein-Frau-Projekt. Ich hoffe, dass es irgendwann hier mit dem Podcast weitergehen wird und dass ihr mir dann auch noch gewogen seid. Folgt mir gerne in der Zwischenzeit auf Instagram, wo es regelmäßig Frauengeschichte in kleinen Dosen gibt. Und ja, ich hoffe auch sehr, dass wir uns an dieser Stelle dann irgendwann einmal wieder hören werden. Und deswegen sage ich wie immer Tschüss und bis bald.